ARD.
Wie geht's in deinem Garten, Robin?
Ja, es ist überraschend herbstlich schon. Also wir haben ja eigentlich Hochsommerzeit aktuell. Aber meine Bäume gehen schon in Winterruhe, sag ich mal. Also die Blätter verfärben sich langsam. Die Knospenbildung ist schon quasi abgeschlossen. Also die sind eigentlich jetzt bereit, ins Bett zu gehen und im nächsten Frühjahr wieder aufzuwachen. Viel zu früh eigentlich. Also naja, was heißt viel zu früh, aber doch botanisch gesprochen viel zu früh. So 2, 3, 4 Wochen zu früh eigentlich. Und das macht mir ein bisschen Sorge, deswegen laufe ich hier immer nur besorgt durch meinen Garten aktuell. Aber bei dir so in der Praxis, komm jetzt bitte eine bisschen optimistischere.
Also es ist, ich habe heute einen Euthanasietag gehabt.
Ach, ja. Naja, gut, ja, okay, naja, gut, super.
Also es gibt so Tage, da starte ich wirklich in den Arbeitstag rein mit einer Euthanasie, also mit einer Einschläferung von einem Tier. Und das klingt vielleicht im ersten Moment sehr traurig, aber eigentlich kann man einem Tier einen sehr, sehr schönen Tod bescheren. Ja, schon auch Drogentod, also die sind halt in Narkose, bekommen 3 verschiedene Narkoseeinleitungsgeschichtelschastel und sterben dann. Und das ist wahnsinnig traurig natürlich, aber das war jetzt ein sehr, sehr altes Tier, das ein wundervolles Leben gehabt hat.
Was war das für ein Tier? Also welche Tierart?
Ich möchte die persönlichen Rechte von den Tieren schützen. Deswegen sage ich immer Waschbär zu jedem Tier, das ich behandle, weil ich noch nie einen Waschbär behandelt habe. Aber es war 20 Jahre alt und hat wirklich unglaublich tolle Besitzer gehabt, hat ein tolles Leben gehabt. Und es war irgendwie, wenn sowas schön war, sein kann überhaupt, dann war es schön, weil wir uns alle irgendwie sehr schön verabschieden haben können, weil der auch lang bei uns Patient war in der Praxis. Und natürlich unglaublich traurig und gleichzeitig irgendwie so, ja, aber das war ein gelungenes Leben, dieses Tier.
Oh Gott, wie süß. Das ist doch süß.
Also ja, so viel zu meinem Tag.
Geil. Weird Animals.
Herzlich willkommen, wir sind Weird Animals. Weird Animals, das sind wir, also ich, Theresa Hosser, und mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare
Robinger Schnögeröge, Biodiversitätsblogger auf Social Media.
Genau, und wir sprechen hier jede Woche über ein Weird Animal, das wir wieder mal entdeckt haben. Und diese Woche hat der Robin was mitgenommen und ich habe nur einen kleinen Spoiler gehabt, weil ich ein Bild gesehen habe, weil ich habe schon wieder vergessen, was jetzt kommt. Und ich habe mich so abgefetzt, Robin. Um was geht's heute? Ich freue mich schon.
Es geht um das sogenannte Fingertier bzw. den Ei-Ei. Kennst du das?
Mm-mm.
Sagt dir das irgendetwas?
Mm-mm. Es sagt mir überhaupt gar nichts. Aber was ist die Frage? Warum? Was für Frage beantwortest du heute?
Also, People, wir klären heute die Frage: Ist das Fingertier oder auch Ei-Ei der hässlichste Primat der Welt?
Ei-Ei.
Ei-Ei.
Ei-Ei, Captain. Aber ich habe so Ei-Ei im Kopf, wenn so Kinder die so streicheln. Ei-Ei.
Ei-Ei.
Gib mir einen Steckbrief. Wie schaut es aus? Was ist da los? Ich kenne dieses Tier nicht. Ich muss jetzt da wieder mal parallel googeln.
Also erstmal, liebe Leute, wenn ihr einen Ersteindruck haben wollt, geht bitte, guckt euch die Titelseite des Podcasts nochmal an, dieser Folge. Da ist ja ein wundersüßes, knuffiges Ei-Ei platziert.
Ei-Ei.
Und genau,
oh
also
Gott.
Name erst. Was ist jetzt los?
Ja, weil ich gerade das Bild anschaue.
Ja. Es ist ein bisschen, es wird eine wilde Episode, aber ich bin
aber
hyped,
jetzt
Leute.
Beschreib's mal das Aussehen. Ich würde jetzt wissen, wie du das jetzt beschreibst.
Wir boxen erstmal kurz den Steckbrief durch und dann kümmern wir uns, weil das ist wirklich wichtig. Also die Beschreibung des Tieres, das kann ich jetzt nicht in den Steckbrief unterbringen, weil das ein bisschen mehr Platz einnimmt.
Also, okay, gut. Also Steckbrief.
Kommen wir mal zur Körpergröße dieses Tieres, damit wir eine ungefähre Vorstellung haben. Das Tier an sich, also von der Nasenspitze bis zum Anus, ist rund 30 bis 40 Zentimeter lang. Dazu kommen dann nochmal die gleiche Menge an Schwanzlänge, also an verlängerter Rücken.
Ja.
So, okay.
Verlängerter Rücken. Gut, dass du das nochmal klargestellt hast.
Ja, Robin. Nicht, dass hier wieder, Genitalien können ja auch weird sein im Tierreich.
Ja,
gucken
das
uns vielleicht auch mal an.
Gott. Ei-Ei. 30 bis 40 Zentimeter groß. Der Schweif ist nochmal 30 bis 40 Zentimeter lang. Das heißt, wir kommen so auf einen guten Meter Tier, des Ei-Eis. Und was für Farbe hat es?
Erstmal 2 bis 3 Kilogramm, also relativ leicht. Ja, trotz dieser doch relativ großen Größe, relativ leicht. Farblich sind wir so im Bereich der braunen, grauen, schwarzen, dunklen Erdtöne so. Also farblich jetzt nicht ganz so aufregend, aber das ist Nebensache. Wir haben kaum Geschlechtsdimorphismus, also keine extremen Unterschiede zwischen den Geschlechtern.
Ich wollte gerade sagen, Dimorphismus heißt ja, dass quasi Weibchen und Männchen sich nicht zu unterscheiden im Aussehen.
Genau, genau. In der Schmetterlingswelt ist das ab und an mal extrem verkehrt. Also zum Beispiel, der Zitronenfalter ist gelb und nur das Männchen ist gelb. Das Weibchen ist weiß. Ja? Die gehören auch zur Familie Weißlinge, aber Zitronenfalter ist für eine andere Folge. Den schieben wir mal beiseite.
Okay, aber beim Ei-Ei.
Da sind die relativ ähnlich, die Geschlechter. Ja? Männchen wiegen ein bisschen mehr und so, aber...
Okay, also 2 bis 3 Kilogramm hast du gesagt, dann denen sind die so braun-grau. Und genau, wo gibt's die jetzt?
Die gibt's in Madagaskar.
Ah. Oh,
Madagaskar.
Es klingt wie nach einem Madagaskar-Tier, ganz ehrlich. Ein Maurice, place, du hast dich nicht gemeldet. Halte die Gosche.
Ein place to
berühre
be.
Die königliche Fusse.
Oh,
berühre die königliche Hallo. Fusse. So klingt das Tier.
Geil.
Okay, in Madagaskar. Das ist
genau,
ja,
an den Küsten, ganz kurz, an den Küsten Madagaskars. Ja. Also eher Ostküste und dann fleckenweise auch im Norden und Westen Madagaskars verbreitet, an den Küsten. Und dort lebt es noch. Ja. Das Alter, das ist ein bisschen für die Wildnis ein bisschen schwer zu sagen, also innerhalb der wilden Population. Man geht aber davon aus, dass die so 20 bis 30 Jahre schaffen. Das Ei-Ei hat in Gefangenschaft 33 Jahre geschafft mal. Mhm. Aber ja, in der Wildnis schätzt man so 20 Jahre plus, minus.
Ist aber also gerade für Säugetier ist eigentlich ganz okayes Alter für die Größe. Weil, wenn ich habe es ja gerade erzählt, der Patient heute bei uns, der ist 20 geworden und der war in Gefangenschaft. Und das war schon stolzes Alter. Ja. Für diese, jetzt verrate ich es euch, für diese Katze.
Ah,
das war eine Katze, ja. Und wie ist es mit der wichtigsten Frage des Steckbriefs? Du weißt, was das Wichtigste ist.
Natürlich, Theresa. Uns alle bewegt der Schlaf. Und das Ei-Ei ist nachtaktiv, pennt also ziemlich lange am Tag und schläft dort in selbstgebauten Nestern in Baumkronen in 70 Metern Höhe. Dazu kommen wir aber auch nochmal explizit. Okay?
Und wieso bist du jetzt auf das Ei-Ei gekommen? Hast du diesen Lemuren-Film geschaut? Oder eben, hast du den Film Madagaskar geschaut?
Madagaskar habe ich zwar geschaut, aber damit hat es nichts zu tun. Und Lemur ist übrigens auch eine wichtige Info, weil wir sind bei den Primaten.
Primaten heißt nochmal was? Bei den Affenartigen,
Primaten
oder?
Sind Affenartige, genau. Okay. Ja. Die werden dann nochmal unterteilt in Feucht- und Trockennasenaffen. Genau. Trockennasenaffen sind zum Beispiel der Mensch, ja, oder überhaupt Menschenaffen. Und es gibt die Feuchtnasenaffen und darunter fallen dann auch die Lemuren. Diese Lemuren gibt es nur auf Madagaskar.
Das heißt aber, auf Madagaskar gibt es nicht nur Ei-Eis, Fingeraffen, oder wie ist der andere?
Da gibt's total geilen Scheiß.
Aber wie heißen die?
Lemuren.
Ja, aber Ei-Eis jetzt, das Tier, das wir heute...
Ja, das ist ein Fingertier oder Ei-Ei.
Ei-Ei. Und der Lemur ist aber was anderes.
Lemur ist quasi die Familie. Also das Ei-Ei ist ein Lemur.
Ah, die gehören zu den Lemuren dazu. Okay.
Genau, genau. Dazu gehören noch ganz, ganz viele. So der Kater zum Beispiel, den kennen einige wahrscheinlich. Oder der weiße Wari, der rote Wari und verschiedene andere. Ich kam auf das Tier, um dann mal den Bogen zu spannen.
Ja.
Ich kam auf das Tier, weil ich war im Naturkundemuseum, vor einiger Zeit schon, auf ein Date, aber ist eine Nebensache. Und da, ist schon ein bisschen länger.
Und Leute, das Date war nicht mit mir, zur Info. Für alle, die da schon wieder die Gerüchte streuen.
Meine Oma übrigens ist total begeistert von mir, von dir. Die hat schon gefragt.
Echt?
Ja. So süß.
Ach, sie lieben uns alle. Aber ja, wir bleiben beruflich hier, Robin.
Wir bleiben beruflich, richtig.
Also du warst auf einem Date im Naturkundemuseum.
Genau.
Ja.
Und da hing ein Ei-Ei. Und ich war von diesem Tier verwirrt. Und das ist ganz witzig, weil das auch den Erstentdeckern oder überhaupt den Menschen, die dort ankamen und diese Insel Madagaskar bewohnt haben, denen war das auch ein bisschen komisch, das Tier. Also es ist ein Mix aus verschiedenen Tieren. Ich würde darauf in einer Minute eingehen, möchte aber davor noch mal kurz erwähnen, dass ich auch als historischen Bezug eine Überschrift gefunden habe oder eine mediale Berichterstattung, wo stand das Tier, das den Tod bringt. Ja, wurde tituliert.
Aber Leute, wir wissen doch, dass ich das Tier bin, das einen Tod bringt. Ihr habt vorher gerade von der Euthanasie erzählt.
Ja, stimmt.
Also bei aller Liebe.
Ja, aber nein, es gibt kaum eine Tierart, die so von Mythen und Legenden und Geschichten umrankt ist wie das Ei-Ei. Es gibt Berichte darüber, dass wenn ein Ei-Ei in einem Dorf auftaucht, das als böses Omen gewertet wird und dass das gesamte Dorf dann umzieht, zum Beispiel. Oder das Ei wird gejagt und am Straßenrand aufgehangen und so nach dem Motto, wir haben das böse Omen besiegt, wir sind die Geilsten. Ist auch ein Riesenproblem für die Population, weil das weil die immer noch aktiv bejagt werden und verunglimpft werden halt. Aber es ist interessant, weil das von Dorf zu Dorf extrem unterschiedlich ist. Es gibt auch Regionen, wo das Ei fast verehrt wird. Also sehr, sehr interessant, wie der Volksglaube.
Wie auf so engem Raum eigentlich ein Tier so unterschiedliche Bedeutung haben kann.
Ja,
richtig. Faszinierend.
Aber jetzt, wie kamen denn die Leute überhaupt darauf, dieses Ei so als hexisches, teuflisches Wesen zu verteufeln? Mhm. Und das hat viel, ich glaube, alles mit dem Aussehen des Ei zu tun. Und deswegen gucken wir uns jetzt mal, bohren wir uns mal ins Aussehen des Ei hinein.
Okay, ja? Also ihr könnt es ja auch machen. Ich google parallel dazu Ei-Bilder. Okay, gut, leg los. Wie schaut's aus? Oh Gott!
Ja, es hat ein bisschen spooky Blick, denn es ist ja nachtaktiv, hat deswegen auch relativ große Augen und diese auch sehr leuchtend, also sehr leuchtende Augen, die relativ groß sind.
Ja.
Das ist ja schon mal so, okay, aber noch kein Grund, um in Panik zu verfallen. Große Augen sind ja eigentlich was Süßes, aber beim Ei kommt vieles hinzu. Diese riesigen Ohren, die auch überraschend groß sind. Dieses zausige, zuselige Fell, was so ein bisschen, ich sag mal, wenn es ein Mensch wäre, würde er in die Türkei fliegen, ja, um da ein paar Haarwurzeln mal zu verlegen. Weil es sieht halt ein bisschen dünn behaart aus. So, ja? Also so ein bisschen dünn behaart. Die kleine Maus. Die kleine Feuchtnase.
Und es hat, also ich sehe gerade, es hat ja. Ich sage jetzt, ich werde es jetzt nicht, aber man muss sich schon mal die Pratzen von dem Tier anschauen.
Ja, darum geht's. Deswegen heißt das Ding ja Fingertier, weil. Die Finger sind, und das ist einmalig in der Primatenwelt, die Finger sind sehr, sehr lang. Besonders der Mittelfinger, ja, der ist riesig. Ja, also
okay,
im Vergleich zu...
Also,
Ja,
der Mittelfinger ist, ja, egal.
Ja, naja, jetzt, ne, wir sind hier immer noch ein bisschen Niveau, haben wir ja noch, wa? Kollege? Okay. Also hat einen riesigen Mittelfinger, der ist super, super interessant, wie sich das entwickelt hat und warum und so weiter und so fort. Ja.
Es schaut, finde ich, eigentlich aus wie so eine Riesenratte, Riesenhamsterratte.
Stimmt, die Zehen habe ich ganz vergessen. Es hat auch so Nagetier-ähnlich. Es wurde auch mal in der Erstbeschreibung, nicht Erstbeschreibung, aber es wurde auch mal den Nagetieren zugeordnet.
Jetzt nur von der Optik hätte ich es, glaube ich, wenn ich nicht natürlich das gewusst hätte oder mir nicht informiert hätte, er gedacht, Nagetier. Es hat irgendwie was von einer zu heiß gewaschenen Ratte, deren so die Haare rausgezogen und die Finger verlängert worden sind.
Ja.
Also es ist wirklich... Hin, ja.
Der Schwanz auch noch sehr extrem buschig, Leute. Ja, also sehr lang, so groß wie das Tier selbst und sehr, sehr buschig. Extrem.
Und es schaut die ganze Zeit so aus, als wäre es bei irgendwas ertappt worden.
Ja, aber wird es ja auch. Es ist nachtaktiv. Eigentlich die Augen sind auch nebensächlich, denn der größte Teil des Ei-Eis passiert über die Ohren und die Finger. Aber dazu kommen wir noch.
Hm. Jetzt, wo ich das Bilder gesehen habe, habe ich schon das Gefühl, okay, Madagaskar, da wird, glaube ich, so ein Ei dargestellt. Aber wieso gibt es so wenige Infos über das Ei?
Tja, gute Frage. Es lag lange daran, dass das halt jetzt nicht Gegenstand wissenschaftlicher Forschung war, dieses kleine süße Mäuschen. Ja. Und auch, weil, ich sag mal, dadurch, dass es halt so ein eigenartiges Aussehen hat, so die Leute wollen immer nur Tiere schützen, die schön sind im Auge des Betrachters, liegt der Schönheit. Aber die Leute wollen immer Pandas und Löwen, die sind ja total cool und groß und miautzig und so. Tiger, die sind schön bunt und so weiter und so fort. Deswegen, ich sag mal, der Sexappeal. Das Ei ist beschränkt. Ja, ist beschränkt, muss man leider so sagen. Ja. Aus meiner Sicht überhaupt nicht. Ich finde es total hot, aber. Also, nicht hot, aber ihr wisst, was ich meine.
Na, muss jetzt schon wieder tierschutzrechtlich eingreifen.
Nicht so hot. Ich finde es einfach nur knuffig, das kleine Süße.
Ja, Langfingervieh. Es schaut ein bisschen aus wie diese Nackthunde. Diese kleinen mexikanischen Nackthunde. Nein, die sind groß, die mexikanischen. Aber da gibt es ja auch einen, der bei Deadpool mitspielt, der jetzt der hässlichste Hund der Welt geworden ist.
Ach, der
hat was von dem. Ja, genau. Der hat was von. Ich finde, das Ei hat was von dem Hund. Und da, kann man auch was damit gewinnen. Also ist es jetzt das hässlichste Tier oder der hässlichste Primat?
Darum, das klären wir noch. Das klären wir noch später. Ich habe noch einen anderen sehr interessanten Beitrag gelesen. Mhm. Ich zitiere aus dem Spektrum vom 28.10.2022. Tiefer bohrt keiner in der Nase.
I doubt
it. Zitat Ende.
Ich
glaub mir, ich habe da mal was vorbereitet. Ich habe da mal was vorbereitet, Theresa. Du kannst den Finger aus der Nase nehmen. Das Ei-Ei schaffst du nicht. Das Ei-Ei schaffst du nicht. Das kriegst du nicht. Da kannst du lange bohren, da tust du dir nur selber weh. Also, ich habe nämlich eine Aufnahme gesehen, da popelt dieses knuffige Ding. Ja? Und wir wissen ja, der Mittelfinger des Ei-Eis ist sehr lang. Okay? Mhm. Und diesen Mittelfinger schiebt sich das ganze süße, liebe, knuffige Vieh einmal komplett in die Nase hinein, bis fast in den Rachenraum. Und ich habe mal, alles natürlich für die Wissenschaft, ich habe mal selber in der Nase gepopelt und mal vermessen, wie viel denn ich schaffe, ja, meines Mittelfingers. Also ich bin auf 2 Zentimeter gekommen und 2 Zentimeter in der Nase. Und das Ei-Ei schafft 8 Zentimeter in der Nase. Das wäre mein kompletter Finger. Das wäre mein kompletter Finger, people. Imagine. So.
Aber also, gibt es da einen Grund, warum es so tief in der Nase bohrt?
Das ist wissenschaftlich noch nicht ganz geklärt. Es gibt die Ideen, dass das Ei-Ei, was auch den Schleim dann konsumiert, wir müssen es so sagen, es frisst seine Popel und seine Schleimse. Es gibt die Idee, dass diese Bakterienkolonien, die es dadurch aufnimmt, ihm bei der Verdauung oder bei der Mundfauna, Flora und Fauna helfen. Es gibt auch eine Gegenthese, dass das Ei-Ei ab und zu auch durch das Popeln leider giftige oder ungesunde Bakterien innerhalb des Mundraumes befördert und sich so quasi selber schadet durch das Popeln. Es könnte also auch einfach nur eine persönliche Befriedigung sein. Wir alle kennen es ja, Nase ist voll. Man merkt schon irgendwie, ne? Nervig. Ja,
ich finde eher manchmal, wenn ich so ein Moped fahre oder so, manchmal ist sie so dreckig drinnen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn du im Garten bist, aber dann merkt man so richtig so,
ja, manchmal merkt man einfach, okay, es wird mal Zeit für eine Goldsuche. Ja, das ist halt so. Ja,
ja, es ist halt so. Es ist halt einfach so. Zu viel los in der Nase.
Und somit, wir wissen es nicht, ja, warum das Ei-Ei popelt.
Aber auf jeden Fall ist es Weltmeister im Nasenpopeln. Diese Frage haben wir heute schon beantwortet. Also niemand kann besser. Es gibt doch sicher irgendwelche.
Habe ich eine geile Animation gesehen, wo mal gezeigt wurde, also so eine Seitenansicht vom Ei-Ei selbst, wie es dann popelt. Und dieser Finger, der kommt fast hinten wieder raus. Also es ist wirklich Weltmeister im Popeln, das Vieh.
Aber ist es jetzt das hässlichste Tier der Welt, ja oder nein?
Das beantworten wir gleich. Ich würde aber davor noch mal ein bisschen auf das Verhalten und die Lebensweisen und das so ein bisschen.
Ja, also wir haben es jetzt schon mitgekriegt. Es tut einen ganzen Tag tut's Nase bohren.
Nase bohren
und Eier schaukeln. Das ist
nicht
sein Job.
Den ganzen Tag. Aber die haben auch ein sehr, sehr interessantes Sozialleben und überhaupt. Also wir haben ja schon geklärt, die Dinger sind nachtaktiv.
Ja.
Tagsüber pellen sie in 70 Meter Höhe rund in selbstgebauten Nestern aus Blättern, Ästen, Rankengewächse, die dort oben vorkommen. Und das fummeln sie tatsächlich sehr zielorientiert. Es dauert auch bis zu 24 Stunden, um so ein Nest zu bauen für diese kleinen süßen Fratzis. Die haben dann auch einen Eingang und sind halt regengeschützt. Das ist die Hauptsache regengeschützt. Also sie craften sich da wirklich geile Nester ab. Ja, bis die Finger wund sind, bis der Mittelfinger wund ist.
Und wohnen die dann gemeinsam oder sind die mehr so Einzelgänger?
Die sind Einzelgänger. Das ist aber auch ein bisschen, also so leicht kann man es sich dann auch mal wieder nicht machen, weil das Ei-Ei da wirklich eigenartig ist. Denn die Weibchen haben kleinere Reviere und die sind schon eher einzelgängerisch unterwegs. Sie haben aber mindestens mal 2 Männchen, deren Revier sie überschneiden. Ja? Also ein Weibchen hat 2 Männchen im Revier, können auch mal mehr sein.
Klassische Dreiecksbeziehung.
Quasi. Und dann kommen wir zu einem sehr interessanten Verhalten, was ich zumindest sehr interessant fand, dass die männlichen Ei-Eis, die haben Riesenreviere, viel größer als die der Weibchen, aber die sind deutlich sozialer als die Weibchen. Die stören sich eigentlich nicht daran, wenn andere Männchen innerhalb ihres Revieres vorkommen. Nur wenn Paarungsrufe des Weibchens erscheinen, dann gibt's auf die Fresse. Aber ansonsten sind die sehr soziale Tiere, die bauen auch mehrere Nester. Und die Männchen innerhalb eines Revieres teilen sich die Nester auch, ja. Mhm. Zwar nicht, wenn da einer drin ist im Nest, dann nicht.
Kommt niemand rein.
Dann kommt
aber
niemand
so, wenn's
rein.
Frei also, ist,
schlafen
dann
schon alleine, sag ich mal, ne, weil die immer so laut schnarchen, die Viecher. Kleiner, nein, war ein Witz, liebe Leute. Aber ja, also sie schlafen auf jeden Fall alleine. Aber gerade die Männchen haben kein Problem damit, wenn andere Männchen um sie herum wuseln und so. Und sowohl die Männchen als auch die Weibchen markieren ihre Reviere mit mal wieder Drüsen. Es sind
Drüsen.
Die Drüsen.
Aber haben die auch Analdrüsen oder was für Drüsen haben die?
Nee, aber gut, dass du das sagst. Nee, die haben nämlich humanere Drüsen. Die haben entspannte Drüsen, nämlich an der Wange und am Hals.
So wie die Murmeltiere, sie kuscheln
sich
so dran.
Die sich immer.
Ja. Das ist so.
Nicht so wie die Biber, die ihr Biber geil irgendwo hinspritzen mit ihrer Arschdrüse. Dann gehen wir mal zum Verhalten. Ja, also wie verhalten sich diese kleinen Knuffelbienen da eigentlich? Fingertiere gelten als Spechte Madagaskars. Sie haben, wir haben ja schon gesprochen, die haben auch ganz eigenartige Zähne. Deswegen wurden sie ja anfangs urtümlich den Nagetieren zugeteilt, weil sie innerhalb der Baumkrone auf Madenjagd gehen.
Deswegen diese Finger.
Richtig. Und jetzt kommen wir nämlich zum absolut geilsten Verhalten, was diese Tiere auf dem Kasten haben. Muss ich jetzt schon lachen. Weil dieser Finger, gerade der Mittelfinger, dieser verlängerte, fast schon ästlich wirkende, weil der ist auch ein bisschen dürre, dieser Finger wird zum Klopfen verwendet auf den Bäumen. Also sie klopfen dann auf der Rinde rum und
suchen quasi nach Hohlräumen, um die Maden daraus zu hören.
Oder auch wenn die Made sich im Inneren bewegt, dann hören sie das wohl auch. Also wenn sie sich erschreckt quasi, dann hören sie das auch. Und
mein
dann,
Gott, ich stelle mir gerade so eine Made vor, die sich erschreckt.
Wie süß.
Die macht, warte, ich glaube, die klingt so. So ganz leicht.
Ja, ganz leicht.
Oh, und da klopfen sie also die Bäume ab,
genau, dann klopfen
um
sie die Bäume
zu erschrecken
ab.
Und dadurch zu hören. Und richtig. Dann?
Und dann, wenn die Nagetiere, Mann, das sind keine Nagetiere, dann werden die Zähne ausgepackt und es geht rein. Ja, dann wird das Ding aufgebissen. Deswegen sagt man auch Madagaskars Spechte, weil sie halt dann ordentlich Holz umsetzen quasi und sich zielgerichtet auf diese Made zu beißen und da auch dann gut und gerne mal den Baum ganz schön zusetzen können. Ja.
Aber ist der Finger dann wirklich nur zum Abklopfen da oder ist er dann auch zum Rausziehen da? Also der ist
auch
ja
zum Rausziehen da. Auf jeden Fall können sie mit diesem Finger auch Maden und Co. rauspopeln aus den jeweiligen Astlöchern. Sie gehen auch an Käferfraßgänge und fummeln da dann ihren Finger rein. Also dieser Finger ist ein Multitool, ja, für die Jagd.
Also Ei, nachtaktiv, lebt einzelgängerisch, aber die Männchen verstehen sich besser als die Weibchen untereinander. Und in Madagaskar gilt es als der Specht Madagaskars. Richtig. Was hast du noch für Infos über den Alltag? Also schlafen
die fressen,
viel?
Mal ganz kurz fürs Protokoll, die fressen auch Pflanzen, ja, wollte ich sagen. Das sind alles Fresser, okay? Vielleicht nochmal als kleiner Side-Info, okay? Ich schwitze, ich bin aufgeregt. Jetzt, wie bewegt sich denn dieser kleine, süße, naja, klein ist das nicht, aber dieses kleine, Mann! Dieses zottige Vieh, ja, dieses knuffige, zottige Vieh.
Ja.
Das macht, also fortbewegungstechnisch ist es relativ divers aufgestellt. Mal auf vier Beinen, dann klettert es. Es kann auch, es hat die Fähigkeit, und das haben nicht alle Primaten, Kopf über Bäume runterklettern. Es kann auch mit den Hinterbeinen sich einfach anhängen irgendwo und dann runterbaumeln. Und es springt auch sehr gerne von Krone zu Krone. Und wäre für mich ja gar nicht mit meiner Höhenangst, würde ich es nicht nennen, aber Respekt vor Höhe, 70 Meter Höhe, da irgendwie rumspringen. Ah ja, gut, jedem, ne, wie er will. Das wäre nicht so meins, sage ich ganz ehrlich.
Aber ist es schon eher auf den Bäumen unterwegs, oder?
Es ist also, auf jeden Fall eher auf den Bäumen.
Es wird jetzt nicht so viel am Boden rumlaufen, wenn es so gut rumkraxeln kann.
Es mag die Höhe, aber es kommt auch auf dem Boden vor. Ist auch noch sehr witzig und interessant, weil sie laufen, also ihre Finger sind gebrechlich, muss man leider sagen. So, die sind ja auch generell ein bisschen länger und gerade der Mittelfinger ist ja sehr lang. Und deswegen laufen sie auf ihren Handballen. Ja? Also ihre Finger abgespreizt und nur auf dem Handballen laufen sie, wenn sie rumschlawenzeln. Das finde ich irgendwie noch knuffig, weil so stelle ich mir süß vor. So.
Ja, damit sie die Finger nicht gefährden.
Das ja, richtig, weil das kann ganz schnell brechen, mächen. Und dann ist halt so ein Ei ziemlich am Wäsch, leider.
Stell dir so ein Ei vor mit so einem Fingerverband.
Ja, also Ei, knuffiges Vieh. Jetzt, liebe Theresa, genau.
Sag mal doch, ist es jetzt das hässlichste Tier der Welt?
Hässlichster
Primat. Du hast es ja zumindest eingegrenzt.
Mir ist es ehrlich gesagt scheißegal. Keine Ahnung, ob, wenn man das als hässlich empfindet, okay. Aber Ästhetik ist ja sehr starke Privatsache und ich finde es einfach nur ein wunderknuffiges. Ich bin eh immer, ich finde so hässliche Tiere auch irgendwie total süß. Ja. Mein Lieblingstier ist der Orang-Utan. Ja, besonders der Borneo-Orang-Utan mit seinen Wangenwülsten. Da sagen auch einige, ist jetzt auch nicht so meins. Aber finde ich total knuffig, ja. Also von daher kann ich euch die Frage gar nicht beantworten. Vielleicht müsstet ihr euch selber beantworten. Ich finde es unfassbar faszinierend und knuffig, dieses geile Teil. Und ja, mir ist
es ist wahnsinnig spannend, weil es gibt auch einfach ganz viele kleine Hunde, die jetzt nicht so viel hübscher sind als Ei-Eis.
Stimmt.
Und ihre Besitzerinnen und ganz viele Leute finden sie gerade deswegen ultra cute, weil sie sowas unglaublich Hässliches an sich haben. Also es ist wirklich, und hässlich widerspricht ja nicht, dass man was süß findet.
Nö.
Also, aber ja, es wird jetzt nicht bei Heidi Klum gewinnen. Also das Ei-Ei wird jetzt nicht das Foto bekommen. Also wir haben viele Fotos vom Ei-Ei, aber Heidi Klum hat kein Foto für Ei-Ei.
Wobei ich lieber einen Ei-Ei sehen würde, anstatt in dieser Essensstörungssendung mitzumachen. Aber gut. Theresa, du hast ja das Ei-Ei heute mal ein bisschen mehr kennengelernt. Und wie findest du so das Ei-Ei?
Also ich finde es einfach wahnsinnig lustig und das ist schon sehr gut. Also ich finde einfach, dass es wahnsinnig unterhaltsam ist und der große Unterschied zu diesen ganzen kleinen Hunderassen ist ja, dass da jetzt keine bewusste Zucht von Menschen stattgefunden hat, sondern dass sich das ganz allein entwickelt hat und es auch einen guten Grund dafür gibt, dass es so ausschaut.
Ja.
Und ich finde es einfach lustig. Ich finde es einfach wirklich sehr, sehr lustig. Und wenn ein Tier lustig ist, dann trifft es bei mir den richtigen Punkt.
Ja. Okay, Therese, Skala. Wir haben die Skala.
Unsere Skala, unsere Weirdheit-Skala, 1 bis 47. Und ich muss sagen, wir haben da wirklich einen stolzen Vertreter der weirden Tiere. Das Ei-Ei, das Fingertier. Es ist Weltmeister im Nasebohren. Finde ich persönlich sehr sympathisch.
Ja.
Deswegen auf der Sympathie-Skala 10 von 10. Auf der Weirdheit-Skala, boah, ich gebe schon 40.
Ich habe 45, ja.
Echt? Ja. Soweit, ja. Ja, ja,
ist ja schon, weil umso mehr man sich damit beschäftigt, wir haben ja quasi nur angeschnitten. So, ja. Und das ist ein Eisberg. Das geht tiefer. Also, egal wo man hinguckt, das Ei-Ei hat eine ganz, ganz, ganz verrückte Eigenart. Ja, also ist total krass, das Vieh. Deswegen 45 und auch verdient, liebes Ei-Ei. Geil.
Ei-Ei, Ei-Ei.
Ei-Ei, Ei-Ei. Ei-Ei.
Okay, und jetzt kommen wir, ganz ehrlich, sorry, aber mir ist es jetzt wichtig, weil ich glaube, Robin führt immer noch oder es ist Gleichstand. Jetzt kommt unser Lieblings-Schmidtmann, unser Georg Schmidtmann und wir kommen zu unserem Spiel.
Ich glaube,
und
du es führst, geht oder?
Ums Gewinnen. Also, nein, ich glaube, es ist Gleichstand. Wie
mir
steht's?
Mir wurde von Patrick gesagt, dass Gleichstand ist.
Ah,
5:5 steht es wohl. Und auf diese Info vertrauen wir jetzt einfach mal. Das heißt 5:5, ganz kurz nochmal zusammengefasst, was machen wir hier? Ich habe 3 Fragen vorbereitet, die mit Tieren zusammenhängen und werde euch die nacheinander stellen. Ihr habt immer 3 Auswahlmöglichkeiten. Wenn ihr glaubt, die richtige Antwort zu kennen, dann macht ihr ein Tiergeräusch. Wir haben das ja schon festgelegt. Robin, bitte nochmal kurz, was ist dein Geräusch?
Meins ist der V.
Super, Theresa, du bitte auch.
Ja, ich bin der Laughing Kookaburra.
Sehr gut. Das lässt sich beides, glaube ich, super unterscheiden. Aber wir beginnen einfach, wenn ihr bereit seid.
Ready.
Ready.
Wie hoch können Hummeln fliegen? A. Bis zu 150 Meter. B. Bis zu 1800 Meter. Oder C. Bis zu 9000 Meter.
Scheiße.
Hey, ganz kurz, das ist eine Insektenfrage, bei aller Liebe, aber das ist
ja
unfair.
Ja, aber ich bin hier gerade in Diskussion mit mir selbst. Ich habe erstmal geprefired.
Ja, wow, super, Robin.
Bitte, Robin.
Gibt's auf dem Himalaya Hummeln? Das ist die Frage. Der ist ja auch um 9000 hoch.
Was war denn dein erstes Gefühl?
Mein erstes Gefühl war 1500 Meter. Aber ich bin mir da nicht so sicher.
Merkst du gerade, alle, die da draußen zuhören, merkst du gerade, was der Robin gemacht hat? Der Robin hat einfach sein Taubgeräusch gemacht, um dann laut drüber nachzudenken.
Nein, okay, ich nehme die 9000.
Ich nehme die 1500.
Okay, es ist tatsächlich so, Robin hat recht.
Fuck!
Und zwar haben US-Wissenschaftler ein Experiment oder in einem Experiment nachweisen können, dass Hummeln theoretisch in einer Höhe von bis zu 9000 Meter fliegen können. Dafür haben sie die Hummeln in eine Luftkammer gesperrt und dort dann den Luftdruck und die Kälte in unterschiedlichen Höhen simuliert.
Okay, ganz kurz.
Und die Hummel
kurz,
hat
gell?
Bis zu 9000 Meter überlegt.
Theoretisch.
Ja, warte, es geht noch weiter. In der Natur wurde das so, also auf 9000 Metern bisher noch nicht beobachtet, aber es wurden Hummeln schon im Himalaya auf einer Höhe von 5000 Metern gesehen.
Ja, aber dann haben Robin und ich beide nicht recht, weil du hast die Frage nicht. Georg, du kriegst einen Punkt
Abzug. Theresa, man muss
du kriegst
mal,
einen Punkt
man
Abzug.
Muss es auch mal gehen lassen, so ein
Nein,
Pünktchen.
Muss man nicht.
Muss man einfach mal flowen
Nein,
lassen.
Lass doch nichts. Na, gut, nächste Frage.
Das ist Kritik, die nehmen wir natürlich mit, Theresa.
Bitte.
Kommt nicht mehr vor. Nächste Frage. Wie viel PS, also Pferdestärken, wie man ja bekanntermaßen sagt, hat ein Pferd?
2.
A, bis zu 1 PS, B, bis zu 24 PS oder C, bis zu 10 PS. Also wie viel PS kann ein Pferd haben? Ja, bitte, Theresa.
Ich nehme 10. Also die letzte. Bis zu 10 PS.
Robin, möchtest du auch was einloggen, auch wenn Theresa jetzt das erste
ist? Ich würde mal eine 24 einloggen.
24 einloggen. Es ist tatsächlich so, dass die 24 stimmt. 1 PS beschreibt nämlich die Leistung, als kleine Erklärung, die man aufbringen muss, um 75 Kilogramm zu bewegen.
75 Kilogramm?
Und diese Herkunft, also dieses Prinzip der PS, das geht auf James Watt zurück. Der hat eine Dampfmaschine damals entwickelt und hatte eine aussagekräftige Beschreibung für die Stärke dieser Maschine gesucht und kam dann auf die Idee, das in Pferdestärke zu berechnen, hat dann eine Formel aufgestellt.
Ja,
Tatsache sind aber bis zu 24 PS richtig. Und ja, damit hat Robin den Punkt.
Ja.
Pferde, wo seid ihr?
Die dritte Frage.
Meine Stimmung kippt, Georg Schmidt.
Die dritte Frage. Vielleicht kannst du jetzt punkten, liebe Theresa. Wie schwer kann ein Blauwal werden? Und die Angabe, die jetzt folgt, sind in Menschen.
In Menschen?
Genau, also...
Okay, naja, das ist ja kein Problem dann.
So schwer wie 1600 Menschen oder so schwer wie 2500 Menschen oder so schwer wie 400 Menschen.
Warte kurz, ich muss da schnell was dividieren.
Die Frau hat einen Taschenrechner rausgezückt. Keine Ahnung.
Warte kurz, ich muss was dividieren.
Na, wir lassen Theresa mal rechnen.
Ob Hilfsmittel erlaubt sind, darüber haben wir noch nie gesprochen.
Ich müsste nach Gefühl antworten, ich habe keine Ahnung.
Ja, bitte, Theresa.
1600 Menschen. Blauwale werden zwischen 130 und 150.000 Kilogramm schwer.
Achso, also hat die Frau die hat gegoogelt. Die hat gegoogelt und dann durcheinander dividiert. Ja wohl.
Also Tatsache, stimmt diese Aussage jetzt noch nicht ganz mit dem, was ich gefunden habe. Denn ich habe gefunden, wie 2000, also Blauwale können so schwer ja. wie 2500 Menschen werden.
Kommt halt ein bisschen darauf an, was für Durchschnittsgewicht du beim Menschen nimmst.
Das ist richtig. Sie können, es ist ja das größte Tier der Erde und kann bis zu 33 Meter lang werden und bis zu 190 Tonnen wiegen. Ich habe noch ein paar anschauliche andere Vergleiche mitgebracht.
Ja.
Das ist eben so viel wie 2500 Menschen oder 30 Elefanten oder 225 Kühe.
Das ist so absurd.
Das ist absurd, ja, wirklich, das ist absurd. Das kann ich würde so gerne mal einen Blauwal sehen. Also einen echten schwimmenden vor mir.
Das war Weird Animals für heute. Das war Georg Schmidtmann, den wir alle sehr lieben. Lasst euch nicht täuschen von meiner roughen österreichischen Art. Ich bin handsam. Ich bin handsam. Und das hat mega Spaß gemacht, Robin. Danke fürs Ei-Ei.
Vielen Dank. Geil, People. Hat mir auch mega Bock gemacht. Süßes Tier. Und vielen Dank fürs Zuhören.
Und jetzt kommt das Tiergeräusch als kleiner Spoiler für die nächste Folge nächste Woche. Und es folgt jetzt.
Ja, konnte ich jetzt nicht zuordnen, aber wir lassen uns mal überraschen, was dabei rumkommt, wa? Macht's gut, Nachbarn. Tschüss.
Ciao mit au. Ciao mit au. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche Dienstag. Tschüssi.
Weird Animals, eine Produktion von Andan im Auftrag des Rundfunk Berlin-Brandenburg für die ARD.
Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Neue Folgen gibt es immer dienstags in der ARD Audiothek. Host und Redaktion Theresa Hosser und Robin König. Das bin ich.
Weitere Redaktion und Producer
Patrick Stegemann und Georg Schmidtmann.
Musik und Sounddesign
Yannick Werner. Projektleitung und Redaktion RBB
Klaus Schwartau. Die Executive Producer für Andan sind Patrick Stegemann und Keschrau Beros. Für den RBB
Jens Jarisch.
Cover
RAM Studio.
Danke fürs Zuhören
und bis zum nächsten Mal.
Und hier noch ein Podcast-Tipp.
Hi, ich bin Janne Knödler.
Und ich bin André der Hörmeier.
Wir erzählen euch in unserem Podcast Wild Wild Web jede Woche Geschichten aus den weirden und unerwarteten Ecken des Internets. Online-Video-Streaming-Portal.
Kino.de. I hear Yanni. Laurel.
Oh, wow.
Und jetzt gibt's wieder neue Folgen.
Auf was hast du gewartet?
Ja, auf Kino-Tyro-Schlagzeile. Festnahmen. Festnahmen. Kino-Tyro-Komplex.
Die neue Staffel Wild Wild Web findet ihr in der ARD-Audiothek.